Der Forecast wird volljährig. Folge Nummer 18. Spült mir einen Gast rein. Also, ich habe an dieser Stelle ja schon viele Liebeserklärungen losgelassen und heute kommt nochmal eine besondere. Den Simon Müller, der heute bei uns zu Gast ist, habe ich kennengelernt vor gut anderthalb Jahren gefühlt, weiß ich nicht. Wir haben eine Ausbildung bei einem Kunden gemacht und da saß einer im Raum, von dem ich dachte so, cooler Typ, sieht ja ganz spannend aus und so weiter. Was ist das für einer? Dann hat er seinen Mund aufgemacht und dann war mir klar, der Typ ist mit sich verbunden. Das ist ein Mensch, wie ich wirklich sehr wenige in meinem Leben kennengelernt habe, der andere Menschen zum Menschsein einlädt. Der im allerbesten Sinne erwachsen ist, der sein Leben durch Höhen und Tiefen führt, der ein sehr dezidiertes Gespür für sich selbst und für andere hat und für die Welt. Und bei dem klar war, das wird kein Dienstleister-Kundenverhältnis, sondern es wird darüber hinausgehen. Und was es bis zum heutigen Tag geworden ist an Verbindung, Beziehung, kann ich gar nicht wirklich in Worte fassen, weil das ist entstanden viel, viel größer, als ich mir das jemals vorstellen konnte. Jetzt bist du da, Simon.
Und das ist gut so.
Du geiler Typ. 18, was hast du denn gemacht, als du 18 warst?
Was habe ich gemacht, als ich 18 war? Ich war da so langsam fertig mit der Schule, mein Abitur langsam abgeschlossen, habe schon mal so gespäht, in welche Richtung ich beruflich gehen möchte. Hatte gar keinen Plan von dem, in welche Richtung es gehen soll. Ich weiß noch, das muss mit 18 gewesen sein. Ich war beim Arbeitsamt, freiwillig.
Da kenne ich mich auch aus.
So, bin reingelaufen, habe gedacht so, ey, ich so zurückblicke auf meine bisherigen 18 Jahre, ich erahne, dass ich irgendwas mit Sport gut kann und dass ich da irgendwie Bock drauf habe, was zu machen. Und da habe ich mich mal informiert beim Arbeitsamt, was es denn alles so gibt. Da bin ich drüber gestolpert, man kann studieren, das war mir klar, Sportwissenschaften, man kann eine Ausbildung machen Richtung Physiotherapie und man kann auch eine Ausbildung machen Richtung Gymnastiklehrer. Und da habe ich klassisches Auswahlverfahren gemacht, einfach nur weg, was keinen Sinn gemacht hat. Zum Gymnastiklehrer gab es ein Video und da sind die durch den Garten gehopst in so engen Hosen mit so Bändern. Da habe ich gedacht, gut, raus, das machen wir nicht, das wird nichts. Dann habe ich mir Physiotherapie genauer angeguckt, da habe ich festgestellt, ey, das kostet ein Heidengeld, so gut, also machen wir mal ein Sportstudium. Und damit war dann quasi der Einstieg für mich gezeichnet, in welche Richtung es gehen soll. Genau, das habe ich mit 18 gemacht.
Ich überlege, mit 18 war ich gerade aus Australien wieder da, von meinem Austauschjahr und irgendwie völlig durchgeschüttelt, weil damals, wie erstens, es gab ja noch kein Internet, ich hatte ein Jahr lang irgendwie meine Familie nicht gesehen. War aber ganz schön gereift in dem Jahr. Also ich war halt wirklich auf mich selbst gestellt in dem Jahr, kam zurück, glaube ich, mit 20 Kilo mehr Gewicht, als ich weggegangen war. Zum einen, weil ich gewachsen war, war ich ja fett geworden vor lauter Fleischesserei in Australien. Aber ich hatte einen coolen Weltblick, einfach weil ich auf der anderen Seite der Erde gewesen bin und mich da völlig neu orientiert habe. Und dann habe ich irgendwie so mein Abitur hingerotzt und studiert und irgendwie the rest is history. Und jetzt bin ich fast dreimal so alt und frag mich, wo mein Leben hin ist, aber es ist in eine ganz gute Richtung insgesamt gelaufen. Jetzt fragen wir mal unseren Check-in-Butler, was der für eine Frage für uns hat. Heute, geil, so wollte ich nie sein, Doppelpunkt. So wollte ich nie sein.
Gute Frage, sehr cool.
Wie wolltest du nie sein?
So wie die anderen, angepasst, mitlaufen und mich immer exkludieren und immer schauen, dass ich einen kritischen Blick habe auf das, was mich umgibt. Zu schauen, dass ich die Konformität anzweifle, dass ich schaue, wo ist noch was anderes als das, was alle machen. Das hat mich immer geführt quasi, das hat mich in Musik geführt, in Jugendszenen, das hat mich zu meinen Tätowierungen geführt, also ein Stück weit immer so ein bisschen so dieses Explodieren und gleichzeitig immer so zu gucken, wie kann ich in Verbindung bleiben zu meiner Umwelt, zur Gesellschaft. Also ein super spannendes Thema und ich glaube, die einfache Antwort lautet erstmal angepasst.
Also lustigerweise wollte ich nie ein Klugscheißer sein und das habe ich echt nicht geschafft.
Nee, das unterschreibe ich.
Also ich bin einfach ein fucking Klugscheißer und interessanterweise geht's mir, und ich habe das ganz, ganz viel reflektiert und ich frage mich immer, geht's mir beim Klugscheißen um Recht haben Oder geht es mir darum, ein Angebot für andere zu machen, vielleicht eine andere Sicht auf sich selbst nehmen zu können? Und klar, ich suggeriere mir irgendwie Letzteres, ja. Aber im Zweifel ist da immer noch ein kleines Ego, ein bisschen irgendwie Recht haben wollen, irgendwie dabei. Ich weiß es nicht.
Das ist okay.
Nur mein Problem ist, ich habe halt von ganz vielen Klugscheißern und Rechthabern und auch echten Arschlöchern irgendwie gelernt. Ja? Also, weil ich jemand bin, der auch gerne sozusagen jenseits der Schmerzprojektion auf den anderen im Sinne von Klugscheißer und Arschloch und irgendwas, mir generell den Content angucke und den dann für mich vereinnahme und daraus lerne, ja. Also tatsächlich waren die wirksamsten Lehrer in meinem Leben waren Arschlöcher. Also inklusive mir selbst, ja, der irgendwann vor sich selbst kapituliert hat und gesagt hat, du bist nur nicht für ein Wicht, ja. Und deswegen glaube ich, ich wollte nie Klugscheißer sein, bin es jetzt irgendwie trotzdem so ein bisschen geworden, aber finde auch gerade eine gewisse Emanzipation davon. Also man ist ja immer, das ist eine Zuschreibung aus dem Außen, ne, ob man Klugscheißer ist oder nicht. Und weiß ich viele Dinge, ja, weiß ich gleichzeitig wiederum nichts, auch ja. Und so Klugheit bringt einen ja auch nur an einen gewissen Punkt. Ne? Klugheit ist ja immer irgendwie nur Hirn, Klugheit ist Verstehen, Klugheit ist Kognition, Kombinationsfähigkeit, vielleicht auch Komplexitätsdurchdringungsfähigkeit, aber es ist halt nicht das Herz. Und das Thema Herz ist für mich was Signifikantes, weil das ist auch das, was ich mit dir verbinde. Ich habe dich kennengelernt als Führungskraft in einem Unternehmen. Und als Führungskraft in einem Unternehmen bist du generell erstmal bei irgendwie Job Description und irgendwie Führung und was ist Führung überhaupt und irgendwie überlegenes Wissen und Steuern und so weiter. Und du warst für mich immer so eine krasse Antipode dazu im Sinne von Schlauheit, aber ganz dezidiert verbunden mit einem irren Gefühl für dich selber und für deine Umwelt. Und deswegen ist dieses Thema Herz entscheidend. Kannst du mal vielleicht beschreiben oder hast du eine Idee, wo deine Herzensbildung als solches herkommt? Nimmst du die für dich selber überhaupt wahr? Oder ist das jetzt eine Zuschreibung, die ich auf dich draufpacke, wo du sagst,
nein, die nehme ich für mich schon wahr. Ich glaube tatsächlich, dass ich habe es ja gerade auch schon so ein bisschen eingeleitet, dass Verbindung herzustellen zu anderen immer ein Thema für mich war. Und das sicherlich immer, also bedingt meiner Biografie, Scheidungskind, sehr dramatische Geschichte, aus der ich dann gegangen bin und für mich rausgefunden habe, ich möchte und wünsche mir Verbindung zu anderen, ich brauche Sicherheit und da ist ganz, ganz viel Bedarf. Das heißt, die Verbindung ist erstmal so ein bisschen erzeugt worden in mir als Bedürfnis, dem ich hinterhergerannt bin, um zu schauen, wo bekomme ich Sicherheit und Struktur für mich, für mein Leben. Und gleichzeitig festgestellt habe, ich habe da eine besondere Fähigkeit. Also ich habe eine Fähigkeit zuzuhören, hinzusehen, zu erspüren, was andere Menschen gerade brauchen, was in denen los ist. Und sicherlich bringe ich das auch in Verbindung dazu, dass ich Lebensphasen hatte, in denen es mir extrem schlecht ging und dass ich extrem tiefe Täler durchwandert bin quasi, um da rauszugehen und zu sagen, ey, ich kann daraus aber was mitnehmen an mentaler Stärke, an Bewusstsein für mich, für Herz, aber halt auch mit einem Blick auf andere Menschen, wie kann ich Verbindung noch besser erzeugen? Und das klingt jetzt vielleicht schon fast so ein bisschen, ich kann das manipulieren und bewusst herstellen. Ich glaube auch, dass das eine Fähigkeit ist, die ich habe. Und darin liegt dann halt auch nachher eine Kunst, das Gute zu wollen. Und den Blick dahin zu haben, wo kann ich jetzt bereichern, wo ist jetzt ein Wert quasi für mich und für andere Menschen zu finden.
Und wenn du dich so durch die Welt navigierst, hast du das Gefühl, dass die Welt das als solches ganz gut annehmen kann oder dass auch in der Arbeitswelt das gut angenommen werden kann, in der Familie, in der größeren Familie vielleicht? Wie reflektiert dich deine Umwelt bezüglich dieser Fähigkeit?
Die Frage müssen wir eigentlich der Umwelt stellen. Meine Wahrnehmung darauf ist, dass sie das gut annehmen kann und dass das etwas ist, was gebraucht wird, ganz, ganz dringend gebraucht wird, heute umso mehr denn je. Egal, ob wir auf gesellschaftspolitische Entwicklung gucken oder auf das, was um uns herum passiert. Also so, dass diese Echtheit, die Verbindung, dass ich sehe dich als Mensch, ich nehme dich ernst, ich kann mich in dich hineinfühlen und ich kann damit koppeln und auf dich eingehen und mit dir in Interaktion treten, mehr gebraucht wird denn je. Und trotzdem ist es natürlich jetzt gerade in Richtung Business und Job und Organisation halt einfach unheimlich spannend, weil da ist ja erstmal was anderes skizziert. Also ich habe noch keine Ausschreibung gesehen, wo da jetzt irgendwie Herzensmensch drin steht oder keine Ahnung. Tatsächlich auch eine ganz interessante Zuschreibung, die ich in dem Kontext mal bekommen habe. Von diesem, ja, wir brauchen ja nicht einfach nur einen guten Menschen, sondern wir brauchen jetzt nicht nur einen guten Menschen, der halt irgendwie jetzt irgendwie ein netter Typ ist, sondern Da ist ja halt auch noch mehr. Fand ich sehr, sehr spannend, weil zumindest steckt da ja irgendwie drin, dass es ein Aspekt gesehen worden ist.
Ja, ja, klar. Also nehme ich halt auch genauso wahr, dass im Business ganz viel blumige Narrative gesponnen werden rund um das Thema Mensch. Aber sobald es dann um das nicht mehr ganz so kognitive, nicht mehr ganz so erklärbare, eventuell sogar das Fühlbare geht, da wird dann sehr schnell einfach aus der Unsicherheit mit dem Thema umzugehen, eine Form von Abwehrspannung.
Ja. Ja.
Einfach weil man sich immer noch wünscht, dass man sich die Welt erklären kann aus dem, was aus der linken Hirnhälfte da möglich ist. Und da sind, ich meine, Organisationen sind jetzt 100 plus Jahre darin wirklich perfektioniert, das Gefühl als solches mehr oder weniger rauszukehren, das Soziale mehr oder weniger rauszukehren, die Verbindung mehr oder weniger rauszukehren, um irgendwie eben individuell additiv Wert zu schaffen. Und wir kriegen halt an allen Ecken und Enden gerade gespiegelt, dass das nicht mehr funktioniert.
Ja.
Aber bist du halt jetzt eben auch eine der Generationen, zu der ich im Zweifel auch gehöre, die diesen riesigen Shift navigieren dürfen. Ja, und die da tatsächlich auch Preise für bezahlen. Ne? Also bei dem Kunden, wo du damals warst, bist du mittlerweile nicht mehr auch echt unter verrückten Umständen wieder rausgegangen. Und ich habe mir echt, weiß ich nicht, wochenlang, monatelang die Augen gerieben, bis mir dann irgendwie klar wurde, was da insgesamt als Spiel passiert ist. Und ich glaube, die Organisation hat einen irren Könner verloren, der genau imstande gewesen ist, letzten Endes der Organisation das zu geben, was sie wirklich aus ihrer tiefen Seele heraus will und möchte. Aber es war in dir so präsent, dass die Organisation damit insgesamt keinen Umgang fand und sich dann einfach auf einen anderen Pfad begeben hat. Und das ist ja insgesamt auch völlig in Ordnung so. Ja,
ja, ist ganz interessant. Ne? Dann findet so ein Schütteln statt, dann wird das dann abgestoßen, weil es nicht ankopplungsfähig war zu dem Moment. Und wer weiß, you never know. Also vielleicht ist es das später mal. Man weiß es nie. Ne? Aber
alles ist in Evolution, ja. Und Lernen findet permanent diesbezüglich statt. Und wer weiß, wo es dich insgesamt hinführt. Wenn du über tiefe Täler in deinem Leben erzählst oder sprichst, was kommt dir denn da im Augenblick so in den Sinn? Was war denn so die größte Prüfung, die du in deinem Leben hattest oder vielleicht auch jüngst die größte Prüfung, wenn du darüber sprechen möchtest?
Also ich glaube, es sind zwei große Lebensabschnitte, die halt alle so ein Stück weit irgendwie biografisch erklärbar sind, wo es depressive Phasen gab, die tatsächlich auch bis zu suizidalen Gedanken und Taten geführt haben. Also wirklich tiefgehende Depressionen tatsächlich. Und die hatten ganz, ganz stark damit zu tun, mit Verbindung, mit Beziehungen zu anderen Menschen halt festzustellen, ey, keine Ahnung, meine Eltern haben sich getrennt und meine Frau, sag ich mal, meine Mutter ist gegangen damals zu dem damaligen Zeitpunkt. Und so diesem Gedanken hinterherzurennen, zu sagen, ey, eine der wichtigsten Bezugspersonen in meinem Leben kann einfach gehen, ohne dass es Erklärungen gibt, ohne dass das halt irgendwie Halt für mich gibt in dieser Situation, ist halt einfach was nachhaltig zu Schwierigkeiten für mich geführt hat, wenn ich daran denke, inwiefern ich beziehungsfähig war, ob es mir möglich war, halt in echte Beziehungen einzutauchen, ohne diese ständige Angst zu haben. Ja, könnte halt auch übermorgen, ne? In eine ganz andere Richtung zu gehen. Sich damit auseinanderzusetzen, war krass. Und ich glaube, ansonsten ein großer Schmerzpunkt in meinem Leben wird immer sein, dass ich eine Tochter habe, die nicht bei mir lebt und die ich nur punktuell sehe, alle 2 bis 3 Wochen. Und das ein ständiges Ringen mit Schmerz und Liebe und keine Ahnung ist. So, das ist halt einfach ein Thema, das wird mich immer begleiten. Gleichzeitig ist das halt auch ein großer Öffner für einen Blick in Richtung Liebe und ein großer Blick in Richtung Verbindung, engste Verbindung, die es überhaupt geben kann, ne, zu den eigenen Kindern. Wie will ich sein als Vater? Wie will ich sein als Mensch? Wie kann ich Vorbild sein, wenn ich nicht täglich zur Verfügung stelle? So, ne? Das sind Themen, die mich auch ja täglich beschäftigen.
Mich ja auch. Also meine beiden größeren Söhne leben ja auch nicht mit mir. Und das führt mich immer wieder in Schleifen wirklich tiefsten Betrauerns, wo ich dann aber auch merke, okay, jetzt mache ich mir eigentlich wieder was vor, weil es war eine sehr deutliche Entscheidung. Damals war eine unglaublich gute Entscheidung, wenn ich überlege, was jetzt mir alles auch daraus insgesamt geschenkt worden ist. Und doch gilt es, das halt zu navigieren. Und ich glaube, ein guter Vater hin oder her, deine Tochter wird dich sehr, sehr, sehr deutlich erfüllen. Jetzt mal unabhängig davon, ob du bei ihr bist oder nicht. Die Zeit, die du ihr schenkst, das weiß ich, das hast du mir vielfach erzählt, ist dann sehr konzentrierte Qualitätszeit, ja, die ist mit dem immerwährenden Angebot des Gesprächs und des gemeinsamen Spürens und des sich gemeinsamen Austauschens. Und deine Tochter wird sich viel mehr an dein Herz erinnern und das, was du ihr aus dem Herzen heraus schenkst, als das, was du tatsächlich mit ihr machst. Also sprich, wir Menschen sind ja viel zu schlau, um nur auf der Oberfläche irgendwie die Dinge einzuordnen, sondern das ist ja was ganz, ganz Tiefes. Und das ist auch etwas, wo ich mich vielleicht mit meinen Söhnen so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es ein Frohschwätzen ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass beide mich sehr, sehr gut erfühlen können, immer unabhängig davon, ob wir irgendwie zusammen sind oder nicht. Weil die Zeiten, die wir haben, die sind intensive Zeiten, das sind gute Zeiten. Und vielleicht fällt es den Kindern leichter, auch über diese räumliche Trennung schneller in Verantwortung zu wachsen, schneller sich selbst gut navigieren zu können, weniger Abhängigkeiten zu entwickeln, beziehungsweise diese früher gehen lassen zu können. Alles hat am Ende irgendwie auch seine positive Entsprechung. Und ich glaube und ich hoffe, dass wir uns da insgesamt ein bisschen was eher was vormachen, als dass wir faktisch da Leid erzeugen. Ja? Und
to be tested, ne? Ich meine, wir haben halt, also zumindest ich jetzt kann im Blick auf eigene Familienerfahrung sagen, dass ich da jetzt auch nicht so dieses klassische Role Model, ich habe jetzt nicht die Situation erlebt, quasi, die ich dann wieder als Projektion quasi auf meine eigenen Kinder übertragen möchte. Das heißt, also wir werden sehen, wie es ausgeht. Und im Spüren bin ich voll bei dir, glaube ich auch fest daran, dass da ganz, ganz viel gesehen und gespürt wird, quasi, was jetzt nicht. Aber das, auch das, was ich schilder, ist ja immer Kollision mit meinen eigenen Erwartungen, ne? Und mit dem, was ich halt irgendwie in mir selbst vorgestellt habe als Bild, wie sollte es perfekterweise sein? Und schon kann ich mich wieder im Loslassen üben.
Ja, und ich meine, am Ende, also der Augenblick, als ich mich von meiner ersten Frau damals losgesagt habe, war natürlich irgendwie für mich tief reflektiert im Sinne von, was macht denn das mit den Kindern jetzt künftig? Und meine Entscheidung war einfach, meinen Kindern ein wahrhaftiges Leben vorzuleben und nicht irgendwie eine Hülle, die im Zweifel nicht mehr so vollständig mit Liebe und Zuneigung und Hingabe gefüllt ist, wie es vielleicht nach außen scheint. Und ja, in der Hoffnung, dass das irgendwie was ihnen auch fürs Leben mitgibt, das für sie dann verantwortliche Lebensgestaltung heißt. Gegen das gesamtgesellschaftliche Narrativ, dass man sich nicht trennt, wenn man kleine Kinder hat und wie furchtbar und so weiter. Also ich glaube, es kommt dann ganz entscheidend darauf an, wie man die Dinge navigiert. Ja, dass man solche Dinge, dass man permanent, Kollege von mir sagt immer, wenn man lebt, stört. Wer lebt, stört. Dass man ständig Dinge produziert, die für die Umwelt vielleicht misslich sind. Das ist Teil dessen, was menschliche Entwicklung ausmacht. Ja. Ja. Ich kann ja die Welt noch so sehr beklagen, sie wird machen, was sie macht, unabhängig von meinem Willen. Und dann produziere ich eben auch Dinge, die die Welt nicht will oder die andere Menschen nicht wollen. Und am Ende, genau wie du sagst, es ist immer auch die eigene Projektion, es ist die eigene Weltvorstellung, die ganz viel mit einem macht. Und deswegen kreieren wir uns alle Probleme, die auf der Welt sind, irgendwie selbst. Ja? Und die Frage ist, wie weit steht es mit der Liebe zu uns selbst? Ja? Und was dürfen wir da diesbezüglich noch finden. Ja, klar, wir sind alle Reflexionswesen, alle natürlich ein Stück weit von der Umwelt determiniert, aber wenn wir mal eine vollständige eigene Identität ausgeprägt haben, die sich gut annehmen kann, die sich liebt, dann nur dann können wir auch die wirkliche Liebe nach außen geben. Ja. Und das ist, wie du sagst, in Zeiten wie diesen ein ziemlich rares Gut. Ja. Das war einfach, dass wir gut navigieren dürfen. Also beruflich hast du jetzt ja den ein oder anderen Switch hinter dir. Beschreib mal, wo du dich da gerade im Moment befindest, weil das ist nämlich ziemlich spannend, also auch in der Art und Weise, wie du da in der Company jetzt da aufgehängt bist.
Ja, total. Ich bin jetzt aktuell in einer sehr jungen, dynamischen Umgebung. Das ist eine Social-Media-Agentur, Kommunikationsagentur. Ich bin mit Abstand der Älteste. Mit 45, der Rest der Crew ist sehr, sehr jung. Ich glaube, Durchschnittsalter, nehmen wir mich mal raus, ist so bei 25. Die beiden Gründer sind auch noch sehr jung. Eine Umgebung, die für mich maximale Spannung bedeutet, weil die Geschwindigkeit ist irre. Der Business Case ist spannend. Also es geht um Kommunikation. Es geht um Kommunikation mit einer Zielgruppe, die geclaimed ist als die Unreachables. Also eine Gruppe von jungen Menschen, die nicht mehr ansprechbar ist über Printmedien, TV, also klassische Markenansprache, sondern die halt tatsächlich auf Social Media unterwegs sind und auch nur da in Verbindung treten und treten wollen mit Marken. Und diese Agentur hat sich zur Aufgabe gemacht, diese Zielgruppe zu erreichen und dafür die Assets zu produzieren, die in den Marken Unterstützung anzubieten, um das zu schaffen, um Authentizität zu schaffen in der Verbindung mit Menschen. Ja. Spannendes Thema, ist auch mein Thema. Ist natürlich übersetzt in eine ganz andere Welt und auch eine für mich fremde Welt. Kann man hier unter uns beiden sagen, ich habe noch nicht mal einen TikTok-Account. Ne? Also es ist halt schon crazy, weil da sind halt Kanäle. Ja. Guck mal, ich war bei der, als irgendwie Facebook live gegangen ist, das weiß ich noch, das war krass. So. Und jetzt überholt mich das Ding einfach. Aber es ist einfach sehr, sehr spannend, spannender Case.
Ja.
Und wo ich da aufgehängt bin, ich bin da als People and Culture Lead, ganz neu geschaffene Rolle. Wir sind bei 40, 45 Mitarbeitenden insgesamt, zwei Gründer, noch keine weiteren Führungskräfte, also eine super spannende Situation, hohes Tempo, Bedarf an Prozessen, an Struktur, an Wissensabgleich, also so Themen wie Upskilling, wie schaffen wir es, das bestehende Team auf ein Level zu bringen, wie schaffen wir es, diese beiden krassen Assets der beiden Gründer zu übersetzen in ja, Skalierbarkeit für die ganze Organisation. Mhm. Also super spannende Aufgabe, gleichzeitig mit dem Gefühl, ich stehe die ganze Zeit so auf dem Laufband und bin am Rennen und nebenbei passieren dann ganz viele Sachen. Also sehr, sehr spannend und sehr, sehr anders als alles, was ich bisher erlebt habe, so in meinem beruflichen
Ich weiß Laufbahn. Noch, als du einstiegst, und haben wir telefoniert, weil mir einfach total daran gelegen war, zu wissen, wie es dir geht. Und du hast mir nur gesagt, hey Christian, ich habe gerade überhaupt keine Orientierung. Die sind alle viel zu jung. Ich verstehe hier eigentlich keinen. Ich spreche überhaupt nicht die Sprache von den Leuten. Das ist sowas von fast-paced. Ich habe das Gefühl, halt echt, ich bin alt. Ja, ich bin alt und ich bin echt nur noch irgendwie begrenzt ankopplungsfähig. Das ist jetzt, keine Ahnung, ein halbes Jahr her. Nicht ganz.
Ja.
Und seitdem sind wieder irgendwie insgesamt Sachen passiert. Ich finde, das sagt uns so viel über die Welt, ja. Also wenn ich jetzt, klar, meine Jungs, Leo ist jetzt 13 und der hat natürlich seinen TikTok-Account und der ist auch einfach schon hart in dem Universum drin. Ja. Da habe ich auch keine Chance mehr gegen das Dopamin, kann ich vergessen. Dann merken wir einfach, okay, wahrscheinlich sind wir diesbezüglich abgehängt, ja. Also du bist jetzt in eine Bubble reingekommen, die jetzt tatsächlich vorher überhaupt nicht deine war. Ich bin da nicht drin, ja. Ich staune, wie gesagt, die Geschwindigkeit, mit der Leo diese Dinge da verarbeitet. Aber ich weiß nicht, ob das nicht auch ein Auseinanderdriften von Fundamentalwelten ist, ja. Also so diese Idee von tatsächlich sehr tiefer, fundamentaler Verbindung, also eher so diese Serotonin, ja, ich spüre mich, ich spüre die Natur, ich bin irgendwie gehalten von allem und Dopamin, bam, 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 bam. Ich glaube, dieser Versatz, der ist so riesengroß im Augenblick in der Welt und in der Gesellschaft, dass es echt geil ist, dass es Menschen wie dich gibt, die da diesbezüglich Brücken bauen, ja. Und ich weiß nicht, bist du der Oldie da oder bist du irgendwie Opa oder wie wird da über dich gesprochen?
Keine Ahnung. Ich glaube, sind sich alle dessen bewusst. Ich glaube, ich meine, also du erlebst mich ja auch. Ich bin jung geblieben für mein Alter. Mhm. Und trotzdem ist es natürlich so, dass halt auch so die Lebenswelten, aus denen ich komme, einfach andere sind. Die Lebensphasen mit kleinen Kindern und keine Ahnung. Also es ist halt einfach eine andere Welt im Vergleich zu dem, wo die gerade stehen im Studium. Erster Job nach dem Studium, vielleicht maximal zweiter Job nach dem Studium. Das ist schon krass. Aber es ist auch super spannend, da reinschauen zu dürfen. Das würde ich wirklich so ausdrücken wollen, weil das ist einfach cool, weil es ist natürlich auch für mich so ein Flashback zu diesem Vergleich, so wir haben Einstieg so, ne, 18 Jahre, so, keine Ahnung, was war damals so los und jetzt gucke ich darauf und denke so, krass, das ist ganz anders, das ist wirklich ganz anders. Und ich habe das Gefühl, dass ein großer Unterschied wirklich das Tempo ist. Auch das Tempo von Anforderungen, das Tempo von dem, wie das Marktgeschehen funktioniert. Ich arbeite sehr stark auch in dem Bereich, um zu gucken, wo sind Talente für das, was wir machen? Wo kriege ich die her? Was können die? Was brauchen die an Kompetenzen? Und dann halt auch damit konfrontiert zu sein, dass junge Menschen keinen Anschluss finden nach dem Studium. Zu sagen so, der erste Blick ist erstmal so ein bisschen desperate und zu schauen so, da passiert jetzt gar nicht so viel auf dem Markt. Ich werde da jetzt aktuell eher abgestoßen und was braucht es denn jetzt eigentlich, um da irgendwie Anschluss zu finden? Ne? Also mal ein ganz anderes Thema, aber mit einem Blick auf mich, ich würde sagen, ja, ich bin da schon der Oli, bin so ein bisschen der.
Hat irgendjemand anderes Kinder aus der Organisation?
Also tatsächlich gerade ist eins zur Welt gekommen es wird jetzt im Dezember noch ein zweites Kind zur Welt kommen. Das ist so der aktuelle Stand, aber ja.
Ja, ist geil. Hast du das Gefühl, dass die Menschen, die da, jetzt vorsichtig, Projektionen und Spekulationen und so weiter, aber die Generation, mit der du da arbeitest, dass die Menschen ein gutes Gefühl für sich selbst haben oder dass die eigentlich nur im Außen irgendwie schwingen und gucken, dass irgendwie bam, bam, bam die Außenwelt befriedigt wird?
Mhm. Super Frage. Ohne Zuschreibung wird es nicht funktionieren.
Schon klar, geht sowieso nie.
Ich glaube, generationsübergreifend kann ich das gar nicht sagen. Anders angefangen. Ich glaube, ich bin mit einem Vorurteil dahingehend da reingegangen. Und es wurde tatsächlich hart widerlegt. weil ich habe das Gefühl, dass die sehr, sehr stark in Verbindung mit sich sind.
Ja.
So, wo ich sage, so da gibt es manchmal einen Bruch, aber das ist ein Bruch, den habe ich auch in allen Generationen mit allen vorher erlebt, ist so zur Physis. Also ein bisschen so, wo ist die Körperlichkeit, wo ist halt so ein Blick auf Gesundheit, auf Bewegung. Das ist halt ein Thema, was mir halt einfach sehr am Herzen liegt und was mich schon immer begleitet.
Ja.
Also da würde ich sagen, ist ein Bruch. Aber mit einem Blick auf Herz und auf Spüren, krass. Also wirklich sehr, sehr bei sich und also ich bin extrem beeindruckt, auch gerade von den beiden Gründern, das ist krass, also wirklich, dann denke ich mir so, ey, wie war ich denn so, als ich so 23, 26 war, denke ich so, gut, nicht da, nicht da.
Und das finde ich echt einen richtig geilen Eye-Opener, weil ich war auch mit 23, 26 nirgendwo.
Ja.
Ich habe studiert, ich wollte vögeln und trinken und schlafen und irgendwie am Ende irgendwie mein Examen bestehen und mehr wollte ich nicht machen, ja. Und tatsächlich dieses ganze Freude aus dem Außen suchen, okay, aber das ist echt super. Das ist eigentlich total mutmachend, auch für alles, was nach vorne hin passiert, weil wer mit sich insgesamt gut verbunden ist, wird auch die Welt insgesamt gut gestalten können. Und wenn das die Generation ist, die das gut kann, ja. Und tatsächlich finde ich das besonders bemerkenswert, weil in so einem Business habe ich jetzt viel eher erwartet, dass da permanentes höher, schneller, weiter im Außen ist und relativ wenig Rücksicht genommen wird, so auf den inneren Korridor. Aber das scheint ja dann gar nicht so zu sein. Das ist echt richtig cool. Das ist ja super.
Also da, ob wir das generationsübergreifend jetzt halt einfach drüberlegen können. Aber es ist mein Erleben aus dieser kleinen Bubble, in der ich da jetzt unterwegs bin. Und das ist krass. Also das finde ich auch tatsächlich ein sehr, sehr schönes Erleben. Und auch die hohe Intellektualität, so die da mitgebracht wird, ist einfach krass. Also wirklich sehr, sehr bewundernswert. Ich kann echt nur einen Hut ziehen.
Das ist cool. Also ein deutliches Artefakt, dass es kein Generationenthema ist, ist ja diese ganze mentale Masturbation auf LinkedIn, ja, der wir ja auch insgesamt beiwohnen, ja, wo ja echt einfach nur total peinliches Ego-Shooting per se mehr oder weniger permanent stattfindet und wirklich das ganze Ding ja eigentlich ausgehöhlt ist von echtem Sinn und Zweck, ja, wo einfach auch ich da teilweise rum doomscrolle und an der Stelle auch kein bisschen in Anführungszeichen besser oder bewusster bin als im Zweifel der Leo, der sich da durch TikTok scrollt, ja. Also das ist ja auch einfach nur irgendwie dämlicher Abgesang oder wie auch immer es ist, ja. Okay. Du hast mir auch ein Thema mitgebracht, auf das ich neugierig bin.
Ja, es ist keine konkrete Frage. Ich gebe dir mal so ein bisschen Intro zu dem Gedanken, den ich mitgebracht habe. Wir haben ja jetzt gerade schon so ein bisschen in die Richtung geschaut, so tiefste Täler, wie tief darf es sein und so weiter. Und die Frage und die Gedanken, den ich mitgebracht habe, ist ein Stück weit, wenn ich jetzt auf Führung schaue und auf Führungskräfte, wie notwendig ist das Erleben von Schmerz und der Auseinandersetzung in der Tiefe mit dem eigenen Ego, um wirklich in echte Führung gehen zu können und vielleicht auch, weil wir sprechen über Transformation, über Organisation und Veränderung, die beginnt beim Individuum. Mhm. Und deswegen halt so der Punkt aufs Individuum, wie viel Schmerz kann uns helfen, um tatsächlich nachher einen Impact zu haben, auch business-wise. Und wo ist es vielleicht auch einfach gar nicht nötig, im Sinne von, ey, wir haben ein cooles Businessmodell, läuft alles, kein Need vor Schmerz quasi. Weißt du, in welche Richtung ich denke?
Ja, ich glaube, ich weiß sehr genau, in welche Richtung du denkst und jetzt bitte ich dich, mich zu bremsen, weil es tatsächlich für mich ein totales Lebensthema ist.
Ja.
Weil ich bin halt so ein Schmerz-Junkie. Ja? Also nicht im Sinne von, ich brauche jetzt den körperlichen Schmerz nicht unbedingt, aber der ist ja auch völlig unvermeidbar. Also quasi, wenn ich meinen Körper nicht quäle, quält er mich irgendwann. Das kennen wir ja auch alles. Und du besonders, ja, bist ja einfach auch saufit. Aber auch dieser mentale Schmerz. Ich glaube, Schmerz ist einfach ein geiler Lehrer. Ja? Das ist eine geile Wachstumsgelegenheit. Und wenn ich ihn nicht habe oder wenn ich versuche, ihn wegzudrücken, dann wird er früher oder später ohnehin in meinem Körper eine Resonanz finden, ja, und Krebszellen bilden oder sonst irgendwas. Also die Idee, damit umzugehen und sich daran zu navigieren, finde ich einfach hocheffektiv. Ja? Und ich bin jemand, der immer den Schmerz eingeladen hat, der über den Schmerz, das stimmt nicht ganz. Ich habe natürlich erstmal auch so mein Happy-Go-Lucky-Leben gelebt, ja, so 35, 40 Jahre im Sinne von, ja, mir fliegt alles zu und alles ist irgendwie easy. Und als ich dann angefangen habe, wirklich tiefer über mich und über die Welt nachzudenken, habe ich einen extrem tiefen Schmerz entwickelt, auch bezüglich meiner selbst, ja. Die ganze Scham, die ganze Schuld, die ich irgendwie so auf mich geladen hatte im Laufe der Jahre, dieses Ganze, sich selbst auch irgendwie völlig zu überhöhen vor sich selbst, das war schon irgendwie hochnotpeinlich. Ja. Und darüber ist ein tiefer Schmerz in mir selbst entstanden, der dann generell zu dieser Selbstexploration führte, die wiederum große Schmerzen produziert hat, dann eben inklusive Trennungen und inklusive letzten Endes auch mal Austauschen von Freundeskreisen, Verlieren von Freunden und auch teilweise meine Eltern mal abkoppeln und so weiter. Das waren alles Dinge, die sozial sehr unschön waren, die aber eben tatsächlich dazu geführt haben, dass ich irgendwann eine gute Idee bekommen habe, was ich bin und wer ich bin und wofür ich bin. Und darüber hatte ich mir vorher keine Gedanken gemacht. Und ich glaube, nur wenn du dir darüber Gedanken machst, kannst du auch echt sein. Und ich glaube einfach, dass Echtheit ein ganz entscheidendes Element für das ist, was wir Führung da draußen nennen. Ja, weil ich kann natürlich irgendwie über überlegenes Wissen führen bzw. steuern. Ich werde aber nur eine tatsächliche einladende Reflexionsfläche für Menschen sein, wenn ich mich selber insgesamt gut kenne, mich gut annehmen kann, Stichwort Selbstliebe, und mit einer gewissen Wertungsfreiheit dann in die Welt gucke, weil ich nicht mehr das Gefühl habe, ständig auf die Anerkennung von außen angewiesen zu sein. Also ich glaube, Schmerz ist ein extrem wichtiger Indikator für die Möglichkeit zur Selbstfindung. Und Selbstfindung ist essentiell dafür, führen zu können. Und eben sich gut anzunehmen, hat nur Vorteile. Ja, und es ist, die Welt kann das noch nicht so ganz einordnen. Es wird dann häufig als egoistisch und sonst irgendwas weggepackt. Aber es hat halt, wenn sich jeder selbst gut anerkennen könnte, sähe die Welt sehr, sehr, sehr anders aus.
Und wenn du auf Organisationen schaust und das jetzt mal überträgst vom Individuum auf Organisationen, hast du Dinge erlebt, wo du sagst, so ganz, ganz greifbare Schmerzpunkte in Organisationen, die zu ultimativer Transformation geführt haben? Also ist eine Organisation fähig, ja, quasi das
zu erkennen? Du bist für mich ein total geiles Beispiel, weil auf die Position, auf der du da damals saßt, ja, ohne jetzt auch da zu weit wegfliegen zu wollen, da hättest du auch wahrscheinlich auch Jesus Christus draufsetzen können, weil wo Organisationen extrem gut sind, ist bei der Individualisierung struktureller Schieflagen. Und da war eine strukturelle Schieflage aus meiner Sicht da. Da war auch ein völlig aus meiner Sicht ungeklärtes Business-Ziel insgesamt dahinter. Und dass du dann eine Einzelperson dafür verantwortlich machst, dass das insgesamt nicht geht, das ist einfach problematisch. Ja? Und ich glaube, dass Organisationen diesen Schmerz, dass sie erkennen, dass nicht mehr Einzelpersonen auch für das Heil der Organisation verantwortlich sind, sondern dass es strukturelle Themen sind, dieser Schmerz steigt. Der Schmerz steigt, weil es einfach Jesus Christus zum einen auf diesen Positionen kannst ihn hinsetzen, aber wird keinen großen Unterschied machen, sondern du darfst anerkennen, dass du insgesamt strukturell umbauen musst. Und dieser Schmerz, der ist riesig in Organisationen. Das ist auch der Grund, warum es unser Unternehmen gibt, weil einfach dieser strukturelle Umbau aus unserer Sicht dringend notwendig ist, um halt permanent Wert erzeugen zu können. Und deswegen, die Schmerzpunkte in Organisationen sind ja unendlich. Also, dass die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut, wie gesagt, lange mit damals Daimler-Benz gearbeitet, jetzt Mercedes-Benz. Wir haben mir gesagt, wenn der Daimler wüsste, was der Daimler weiß, dann wäre alles in Ordnung. Also dieses ganze ständige Abgekoppeltsein, die ganzen Zuschreibungen in Richtung Führung, Chef macht mich glücklich, ich habe eigentlich keine Lust oder ich kann es selber hier gar nicht gestalten, ich fühle mich hier gar nicht ermächtigt, das insgesamt zu gestalten. Organisationen sind voller Schmerz. Und der Schmerz an sich ist nicht das Schlimme, sondern das Schlimme ist das nicht draus lernen wollen. Das immer noch glauben, dass irgendwelche Rezepte, die tendenziell dann unterkomplexer Art sind, wie zum Beispiel irgendwie den nächsten Jesus Christus zu suchen, immer noch persistieren und Organisationen dann in solche Endlosschleifen von Schmerz führen, ohne dass tatsächliche Erkenntnisaugenblicke entstehen. Und das ist halt doof. Also Schmerz ohne Erkenntnis ist scheiße. Ja, weil dafür ist ja der Schmerz da. Es ist einfach die ultimative Indikation dafür, dass irgendeine Spannung da ist, die Potenzial ist, aus dem ich was machen kann.
Super spannend. Ich denke jetzt gerade an eine Unterhaltung mit meiner Frau, die ich vor 2 Tagen geführt habe. Die kam gerade von einem Workshop wieder oder von einer Fortbildung im Business-Kontext bei ihr und hat mir von einem Beispiel erzählt, da haben wir uns abends dann irgendwie noch drüber unterhalten. Da ging es um Agilität und ihren Blick auf größte Unternehmen, die agil arbeiten, unter anderem halt auch US Army. Und wie die aufgestellt sind. Und dann ist mir im Kopf geblieben, so das Thema Blameless Culture, so ein bisschen zu schauen, okay, ey, da ist was schiefgelaufen in einem Einsatz, darum ging es dann irgendwie konkret. Wer ist denn da verantwortlich dafür? Ist es jetzt die einzelne Person, die es da quasi verkackt hat? Und ja, ja. Wo ich sage, Zuschreibung, das ist jetzt die Person und egal, ob Jesus Christus oder wer auch immer da sitzt, kann es nicht erfüllen. Oder ist es der Prozess oder in dem Fall die Struktur?
Ja.
Ne? Und das hat in mir ganz, ganz viel bewirkt, weil ich dachte so, ey, das kommt mir total bekannt vor, das erinnert mich an alle Unterhaltungen, die ich bisher mit Christian geführt habe. Sondern ein bisschen ja, diesen Blick darauf zu werfen, okay, wo ist das Individuum quasi halt auch zu verorten im Hinblick auf Verantwortung in dem jeweiligen Bereich und wo ist es Strukturen, wo ist es Prozess?
Also je unterkomplexer ein System insgesamt denkt, desto mehr ist irgendwie Individualisierung da oder der Glaube, dass ein Individuum es richten könnte, Stichwort Trump. Das ist eine tiefe Unterkomplexheit in der ganzen Wahrnehmung, ja, dass einer, halt der König, es insgesamt richten wird.
Ja.
Und Organisationen sind diesbezüglich auch noch nicht in der vollen Ausprägung bewusst, dass sie klar sehen können, dass es kein Personifizierungsthema ist, sondern dass es eben tiefe strukturelle Themen in der Organisation insgesamt sind, die sich dann natürlich irgendwie kulturell ausprägen, weil jeder systemintelligent handeln möchte, weil er auch morgen noch Teil des Systems sein will. Und so fühlt sich das System einfach in stetem Fortbewegen selbst vors Schafott. Und das ist natürlich irgendwie nicht wirklich nachhaltig. Deswegen ist es einfach gibt es die Notwendigkeit, ob jetzt in der US Army oder in den USA selber im Staat oder auch bei uns in Deutschland, einfach die Komplexität der Welt viel ganz anders willkommen zu heißen und ganz anders zu durchdringen, als mit den Mustern von gestern, ja, wo wir immer noch glauben, dass Herr Merz unsere Probleme irgendwie sortiert und irgendwie im Zweifel sogar löst. Und wir Bürger einfach darauf warten, dass irgendwas passiert. Und das ist halt das Gegenteil von verantwortlicher Lebensführung. Ich brauche nicht darauf warten, dass die Politik irgendwas macht. Sie wird es nicht tun. Es wird nicht passieren, habe ich aber an dieser Stelle auch schon vielfach gesagt, dass wir alle darauf dazu aufgerufen sind, unsere eigenen Lebensumstände so anzupassen und so zu gestalten, dass nicht nur für uns, das ist ganz wichtig, nicht nur für uns, sondern für alle in irgendeiner Form Wert entsteht. Ja, dass wir dieses Ego-Interesse, dass wir irgendwie eine hübsche Wohnung haben und so weiter mit dem Ego-Interesse funktionierende Gesellschaft einfach insgesamt gut balanciert kriegen. So sind wir aber nicht erzogen. Wir sind generell erzogen im Sinne von, guck mal, dass es dir insgesamt gut geht und so weiter. Und was da draußen passiert, passiert halt. Und wenn es scheiße ist, dann beklagst du es. Aber es tatsächlich in der Bewusstheit komplett balanciert zu gestalten, da fangen wir gerade erst mit an. Und das ist halt irgendwie das kriege ich auch nur hin mit Herzensbildung. Ja, und da schließt sich für mich der Kreis. Ja, wenn ich das aus dem Kopf, die ganze Zeit, der Kopf ist das ultimative Mörderinstrument. Ja, wenn ich den alleine einfach arbeiten lasse, dann habe ich keine Chance, das Licht zu sehen.
Ich bin jetzt gerade in der Marketing-Bubble unterwegs und habe gelernt, dass Marketing-Assets unter anderem von emotionaler Relevanz leben und von Polarisierung. Also in deiner Aussage würdest du sagen, Schmerz ist ultimativ relevant. Weil ich meine, guck mal, schau mal auf.
Also, weiß ich nicht. Also Schmerz ist einfach ein geiler Lehrer, ja. Und jetzt lass uns mal, jetzt leben wir zufällig im 21. Jahrhundert. Jetzt hat keiner von uns jemals im Leben wirklich ernsthaft gefroren oder ernsthaft Hunger gehabt oder ernsthaft irgendwie um sein Leben fürchten müssen und so weiter. Also mit anderen Worten, unsere Zivilisation hat uns ein ganz schön puppiges Gehäuse irgendwie beschert, innerhalb dessen wir irgendwie glauben, irgendwie relevante Dinge zu tun, ja. So sind wir als Körper nicht gebaut, so sind wir auch als Gehirne nicht gebaut, wir sind einfach für ganz, ganz andere Umgebungen gebaut. Und diese Umgebungen, die sind nicht irgendwie puppig und nett und warm, sondern die sind rau, wie die Welt halt ist, ja, mit allen Polaritäten, die sie hat. Und dass wir das nicht navigieren können, ist vollkommen klar. Ja, weil ich jeden Morgen, wenn ich aufstehe, steht mein Müsli da oder mein Ei oder irgendwas. Und muss ich noch jagen, muss ich noch sammeln? Nee, muss ich nicht. Ja, und jagen und sammeln, da werde ich garantiert irgendwo Schmerzen erleben. Und unsere ganzen sozialen Welten, die wir uns bauen, das sind auch alles nur Pseudo-Dinge. Ja? Wir bilden uns so viel ein über den Impact, den wir auf irgendwas haben. Ey, also, I don't think so. Und deswegen glaube ich, ist Schmerz einfach, ich bleib dabei, ist ein cooler Indikator. Und ich kann mir nicht vorstellen, das Leben ohne Schmerz zu navigieren. Ich will es auch gar nicht. Ja? Weil wenn ich versuche, ihn wegzudrücken, das Leben ist nicht da, um glücklich gelebt zu werden. Das Leben ist da, um gelebt zu werden und um Glück und Unglück so bewusst auszubalancieren, dass mich das Unglück nicht fertig macht. So, ich habe vorgestern eine wirklich verheerende Diagnose für meinen Vater bekommen und dessen Gesundheit nach vorne. Und ja, das kann ich sicherlich betrauern, aber es ist halt Teil des Lebens. Ja? Also wieder der Tod ist Teil des Lebens. Und es wird weitergehen. Ja, und auch nach mir wird es weitergehen. Und diesbezüglich ist es irgendwie ganz nett, sich selber irgendwie wieder die völlige Irrelevanz jetzt der eigenen Inkarnation für das weitere Vordergehen der Welt vor Augen zu führen. Ja, also es ist einfach fucking irrelevant, was wir hier machen. Ist einfach scheißegal. Die Welt wird, morgen wird die Sonne wieder aufgehen. Es wird einfach alles weitergehen. So, und das ist irgendwie, finde ich, total heilsam, darüber nachzudenken. Ja. Vielleicht ist das jetzt die Antipode zur Klugscheißerei. Dass man tatsächlich einfach völlig egal ist.
Ja, du strampelst dich da raus.
Ich habe keine Ahnung. Ich strampel mich da raus, genau. Ich versuche irgendwie nicht unterzugehen. Ja, keine Ahnung. Was glaubst du, wird denn dein nächster großer Schritt zur weiteren Herzensbildung sein? Hast du eine Ahnung? Ist da schon irgendwas am Horizont?
Ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich lebe die Unplanbarkeit aktuell. Ich glaube tatsächlich, dass ich mich in einer extrem spannenden Phase befinde, wenn ich jetzt auf das gucke, wo ich jetzt so gerade bin im Leben. Ich habe schon eine lange, lange Selbstständigkeit hinter mir mit dem Blick auf eigenes Unternehmertum und im Prinzip eine Welt zu bauen, in der Verbindung essentiell ist und in der es ich habe vorhin immer so kurz das Thema angesprochen, echte Verbindung zwischen Kopf und Körper geht und dann kommt noch das Herz dazu. Und ich glaube, dass es langfristig darauf hinauslaufen wird, dass da was passieren soll in diesem Kontext. Also, ne? Und jetzt gerade ist es einfach ein super spannendes Learning für mich zu schauen, in dieser fast-paced Umgebung zu gucken, so, ey, wie kann ich da einen Beitrag leisten? Wie kann ich mich da positionieren? Was kann ich daraus lernen? Auch für meine weitere Position in meinem eigenen Leben und zu gucken, so, was lerne ich jetzt daraus? Was kann ich damit machen? Was braucht es vielleicht auch gerade? Es sind ja ganz viele Annahmen, die ich mitbringe, quasi mit einem Blick auf die Welt. Und ich glaube, irgendwie fühle mich gut damit, wenn ich denke, ich kann das irgendwie erklären. Am Ende kann ich es nicht. Aber jetzt mal so wirklich ein Live-Testing zu haben, zu schauen, ey, was ist denn gerade der Bedarf auch in Unternehmungen? Wir arbeiten extrem viel mit KI. AI ist ein großes Thema, das einfach wirklich gerade die Marketingwelt auch bewegt und erschüttert. Keine Ahnung, ist jetzt vielleicht zu bewertend verstehbar. Das soll es gar nicht sein, aber in der halt ganz, ganz viel Bewegung ist. Und es ist einfach super spannend, weil ich glaube, ohne jetzt auch meinen beruflichen Schritt aktuell wäre ich da nicht. Da habe ich so meine eigene Bubble, meine eigene Welt und in der macht alles irgendwie Sinn. Mhm. Und jetzt kommen da halt einfach noch Faktoren dazu, die ich vorher nicht gesehen und übersehen habe und halt auch einen Zugang zu Generation, anderen Generationen, zu anderen Sichtweisen und das empfinde ich einfach als extrem bereichernd. Das ist nicht so eins halt auf das, was ich bisher schon immer gemacht habe und meine Erklärbarkeit von Welt um mich herum, sondern da halt ganz andere Sachen auf den Tisch kommen. Ganz andere Bedarfe, ganz andere Verständnisse von
Themen. Ja, sehr geil. Hilft dir die KI in die Herzensbildung? Oder wenn du sagst, ihr seid gerade auf der Suche nach Skalierbarkeit, der Gründerfähigkeiten und so weiter, wird KI ja insgesamt eine große Rolle spielen.
Ja.
In welcher Form hängen für dich KI und Herz zusammen?
Ich glaube, sie machen noch einmal deutlicher, dass Kopf und Herz getrennt voneinander sind und wir am Ende, damit etwas funktioniert, egal ob in uns oder im Außen, wir beides zusammenführen müssen. Also das ist ein Auftrag, den wahrscheinlich jeder Mensch im Laufe seines Lebens haben wird, die Zusammenführung von hier und meinem Herz. Mhm. Und gleichzeitig ist es jetzt halt auch ein Business-Thema, ne? Zu schauen, ey, wir haben Videos da draußen, die sind AI-generiert. Erkenne ich das? Ja, nein, vielleicht, keine Ahnung, manchmal gekennzeichnet, manchmal nicht. Also ein großes Thema wird Erkennbarkeit von dem, was mich umgibt in der Welt quasi. Ist das wirklich noch echt?
Mhm.
Und dann halt zu gucken, ey, wie kann ich eben KI und AI nutzen und zusammenführen mit Herz? Und daraus entsteht halt auch wieder ganz viel Mehrwert. Und wenn du dann in Business denkst, ist das dann wahrscheinlich auch der Vorsprung quasi, um den es geht, wenn du sagst, wenn du als Marke, als Mensch etwas besser machen möchtest als die breite Masse, dann musst du KI und AI so nutzen, dass beides in Verbindung geht, dass irgendwo Authentizität zu spüren ist. Und ich denke jetzt in Marketing-Assets und denke dann so, ja gut, ja, du kannst den ganzen Tag AI-Videos bespielen für deinen Brand oder für deine Marke, aber der wirkliche Mehrwert entsteht dann, wenn du es nutzen kannst und in Verbindung bringst mit dem, was ist noch on top. Und da ist der Faktor Mensch und da ist das Herz. Wie das genau aussieht, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, da liegt ganz, ganz viel Spannung für alles, was kommt.
Ja, die KI macht halt alles einfach für uns, ich sag mal, in dem Sinne leichter, als dass es uns die Kopfarbeit abnimmt.
Ja. Ja,
und einfach in eine Exzellenz vollführt, die dann unsererseits einfach die Vervollkommnung durch uns als Wesen braucht. Also sei es nur durch Beobachtung. Ja, wir sind ja auch mittlerweile, es ist einfach allein durch Beobachtung sich Kontexte insgesamt verändern können. Und ich glaube, wenn wir das menschliche Element dann in die KI mit hinzugeben, unabhängig davon, wer da irgendwie die Führung hat, ja, ob die KI oder der Mensch, das spielt keine Rolle, dass der echte Wert einfach aus der Verbindung entsteht. Ja, es ist, glaube ich, das große Thema unserer Zeit insgesamt. Und du bist da halt voll insgesamt mittendrin, ja.
Geil. Ein großer Skill halt auch im Erkennen, wie gesagt, von der Abgrenzung von Informationen von außen. Was ist denn jetzt echt? Wie filter ich das? Wie verarbeite ich das in meinem System? Was bedeutet das für die Realität meiner Umwelt? Ne? Also inwiefern wird das geformt? Das begleitet uns schon immer, dass mediale Präsenz etwas gemacht hat mit Menschen und auch beeinflussen kann, ob positiv, ob negativ. Ein extrem spannendes Feld halt zu erkennen und halt auch unseren Kindern und den nächsten Generationen mitzugeben, wo ist denn das Echte, wo ist denn das Spüren, wo ist der Mensch und wo ist jetzt halt einfach Dinge von außen, die auf mich einprasseln und ich muss filtern, ja.
Also ich glaube, wir sind jetzt 2025 noch an so einem Punkt. Also ich traue mir noch zu, ein KI-Video von einem realen Video irgendwie zu unterscheiden. Also ich sehe es noch. Mein Gefühl ist, es geht so gerade noch. Ja, vielleicht täusche ich mich da aber auch schon. Aber künftig wird es halt eher über so über Plausibilitäten gehen und das Gefühl, ist es irgendwie wahr, ist das echt oder ist das nicht echt? Also auch dieser Gedanke, wem nutzt es, wenn ich glaube, dass das wahr ist? Ja, das versuche ich sehr deutlich mit meinen Kindern zu machen. Ja, schon mal diese Idee, dass sich da irgendjemand transaktional ausnutzt. Ja, im Sinne von, wenn du das als wahr erkennst, dann hat das für den einen Wert. Und jetzt überleg mal, ist es wahr oder nicht, dass das viel mehr in den Spürenskorridor übergehen wird. Weil von der reinen Wahrnehmung her werden wir sagen, puh, das ist ganz schön geil. Ja, also das, was KI mittlerweile schon schafft, das ist ja tatsächlich atemberaubend. Aber dieses tiefe Spüren, okay, was davon ist echt, was davon ist nicht echt. Ich glaube, Echtheit wird halt zur krassen Monsterwährung. Ja, Echtheit, ja. Being real, ist einfach der Shit, ja, nach vorne, glaube ich.
Ja. Ja.
Und sich da als Mensch auch einfach so kalibriert zu halten in eben der Verbindung der Elemente, die der Mensch mitbringt, um diesbezüglich einfach einen guten Sensus zu haben, was funktioniert nicht, das ist das Mantra unserer Zeit. Das ist das, was wir alle, ich glaube, jetzt lernen und üben müssen. Ja, und ansonsten, keine Ahnung, was mit der Menschheit passiert. Ja. Keine Ahnung. Schön, dass du da gewesen bist. Und auch jetzt vor Publikum, egal wer uns zuhört, der tiefe Wunsch, mit dir zusammenzuwirken. Ich möchte was mit dir zusammen machen.
Das werden wir auch.
Ich habe dir vorhin von meinem Horoskop erzählt. Ab 55 geht es in meinem Leben nochmal echt hart los.
Wie war das? Uranus, halt, irgendwas?
Ja, kann, der Uranus, der
kommt. Also witzigerweise haben wir vorgestern am Mittagstisch irgendwie gesessen und uns über Horoskope gesprochen und Aszendenten und Sternbilder und also crazy, ja,
neue Welt. Gehört ja auch nur partiell hin, aber ich habe die tiefe Faszination für die Astrologie entwickelt. Also spätestens an dem Punkt, als ich irgendwie mir die Welt nicht mehr erklären konnte, habe ich überlegt, guck, wenn ich mir die Welt nicht erklären kann, vielleicht kann ich mir die Sterne irgendwie erklären. Und bin da einfach auf phänomenale Literatur gestoßen. Und wenn sich auch so schlaue und so eloquente Leute mit dem Thema auseinandersetzen, kann es kein Hokuspokus sein. Und habe da jetzt, ich habe ja keine Gewissheiten drin gefunden, aber ich habe da wundervolle Anhaltspunkte gefunden, um mich da zu navigieren. Und das hat nichts mit tagesaktuellen Horoskopen zu tun, die wir so in der Zeitung lesen. So viel kann ich sagen, aber es ist ein sehr spannendes Feld. Und jeder ist wirklich mal tiefe Empfehlung, sich damit mal zu beschäftigen, etwas intensiver, weil auch so als intellektuelles Futter ist es crazy geil. Ja, es ist nicht nur irgendwie dahergesponnenes Zeug.
Also was nehmen wir mit 55 geht's nochmal rund und dann...
Ja, genau, mit 55 geht's nochmal rund, aber vorher auch. Ich meine, das Leben ist da, um gelebt zu werden und das besteht nicht aus Abwarten. Tausend Dank für deine wundervolle Präsenz, dein wundervolles Herz. Du hast mich glücklich gemacht. Dankeschön.
Sehr, sehr gerne. Das kann ich nur zurückgeben. Danke für deine Zeit.
Verdammt nochmal, das war meine Folge.
Was?
Das war meine Folge.
Wieso?
Ja, das war geil.
Echt?
Ja. Können Menschen, also solche wie du, die mit sich in Verbindung stehen, überhaupt in so Unternehmen, die schon lange existieren und deswegen schon eine Erfolgshistorie haben, können die da überhaupt zur Wirkung kommen oder werden die, also ist die Gefahr so groß, dass sie abgerieben werden, dass sie da eigentlich in so einem komplett feindlichen Lebensumfeld, Berufsumfeld stehen?
Spannende Frage. Ich vermute mal, dass es möglich ist, aber es hängt halt maximal daran ab, ob Raum geschaffen wird in diesen Unternehmungen dafür und ob es ein gewisses Bewusstsein gibt, und das war ja auch so ein bisschen Diskussionspunkt, wo kann da herkommen, kann Schmerz eine Ursache dafür sein, zum Erkennen zu gelangen und zu sagen, uns fehlt vielleicht, da ist irgendwo noch so ein fehlendes Bindeglied in dem, was wir brauchen, um wirklich zu können, und wir lassen das jetzt zu oder nicht. Also ich glaube, dass das notwendig ist, ansonsten ist es eher ein Zufallsprodukt in meinen Augen, ansonsten ist es ein Zufallsprodukt im Sinne von, du bist da drin, machst dein Ding, das ist okay, du wirst nicht abgerieben, aber du läufst halt eher so ein bisschen nebenbei, wirst aber nie in echte Wirkung kommen, weil du halt einfach nur so ein Teil dieses alltäglichen Hamsterrades bist. Und das kann ja auch funktionieren. Das ist immer die Frage, für wen? Für die Organisation sicherlich ja, für den Menschen, wenn er wirklich mehr will und einen großen Blick auf Transformation, Wirkung hat, dann eher nein. Ich glaube, dann wird es eher zu Unzufriedenheit kommen und irgendwann dieses Gefühl von, ah nee, das ist jetzt nicht meins, so täglich da jetzt mit zu rennen und jetzt mein Stiefel zu machen. Das ist jetzt mein Gedanke dazu.
Die große Frage ist halt Anschlussfähigkeit. Ne? Ist überhaupt die Frage, kann eine Organisation, hat die so viele Rezeptoren für sowas, dass es möglich ist, zusammenzuwirken? Oder ist es nicht viel zu strange für die Organisation? Kommen da eigentlich Impulse von dem Individuum, dass die Organisation, die Organisation nicht verarbeiten kann? Ja, und das Interessante ist, oder das, daran siehst du auch, der Zielzustand, den sich Organisationen wünschen, ist dann genau der, ja. Aber den Weg dahin zu gestalten, eben auch teilweise unter Selbstaufgabe der bisherigen Identität, ja, das ist für Organisationen extrem schwierig. Wie für Menschen auch. Ja, also zu wissen, das Neue soll in die Welt, braucht ja eine Form von Abschiedskompetenz, das Alte gehen zu lassen. Und da ist halt häufig sozusagen eher die Wertung des Neuen im Sinne von, nee, damit kann ich nicht, viel schneller als dieser Impuls, nee, warte erstmal ab, das kann mir für die Zukunft dienen und ich gehe jetzt mal durch den Kurzfristschmerz durch, lass es zu, um halt wirklich ins Lernen kommen zu können. Da sind Organisationen nicht gut drin, sondern die sind eher gut in der Wertung, passt nicht zu uns, geht nicht, tschüss.
Wie erkennt man also könnende oder zumindest willige Unternehmung, wenn man schon da ist, wo du warst, wo du bist und dann auf der Suche ist? Wie erkenne ich die?
Also, These, nur in der Verbindung zu Menschen, weil keine Stellenausschreibung wird mir diese Informationen geben können, die ich da suche, die ich brauche. Dann kann ich nur sortieren nach, in welchem Status ist das Unternehmen gerade? Ist das jetzt irgendwie, keine Ahnung, in Gründung und weißes Blatt Papier oder ist das ein Corporate und da erahne ich und habe jetzt erstmal die Projektion, das wird nichts, weil. Aber in der Stellenausschreibung werde ich das nicht lesen. Ich werde nur die Chance haben, in Verbindung zu gehen. Das heißt also, ich muss Kontakt zu den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, haben, um das erkennen zu können, potenziell. Im Idealfall natürlich halt die Menschen, die Entscheidungen treffen und die Führungsverantwortung haben. Ansonsten wird das schwierig, weil wenn ich da jetzt mit einem potenziellen Kollegen, Kollegin in Kontakt komme, gibt mir das noch keine Auskunft darüber, ob die Organisation fähig dazu ist, sondern es muss getragen werden von den Menschen, die Entscheidungen treffen in dieser Organisation.
Ich glaube, die Systemhüter zu erspüren im Dialog ist ein ganz guter Start. Das habe ich in meiner Vergangenheit auch nicht gut gemacht, einfach weil ich da selbst noch einen blinden Fleck hatte, ja. Also tatsächlich durch diese ganzen Bullshit-Narrative, was man alles will, durchzuschauen und nicht wirklich nach dem Preispunkt zu fragen, was es denn kosten darf, dass das Ziel auch erreicht wird. Nicht im monetären Sinne, sondern im Sinne des Lernens. Also in welcher Art und Weise die Bereitschaft da ist, von sich selbst zu lassen, von sich selbst in seinen bisherigen mentalen Modellen, Weltbildern, Vorstellungen zu lassen, um an dem Punkt anzukommen.
Ich glaube halt, am Ende landen wir dann schon wieder, und das war damals auch der Triggerpunkt für mich, in die Selbstständigkeit zu gehen und zu sagen, ich möchte als Dienstleistung etwas anderes, etwas Echtes anbieten, landen wir bei der Aussage in Verbindung durch Menschen, die das begreifen und die dich an die Hand nehmen und die dich ein Stück weit dahin führen. Weil auch da wieder, wir haben über Konsum, Marketing gesprochen, über das, was ich sehe in der Welt, Zuschreibung, was ist gesund, wie soll mein Körper im Idealfall aussehen, wie soll ich sein, was sind Zuschreibungen, die ich als Mann oder als Frau habe, entweder physisch oder halt auch von meinem Verhalten mit Blick auf das, wie ich mich in der Welt bewege. Ich glaube, der Bedarf ist da dringlich, Menschen zu haben, die einen breiteren Blick darauf haben und die mich an die Hand nehmen. Aber das zu finden, Happy Birthday, also wird eine große Kunst. Aber insofern denke ich halt auch, dass da halt ein ganz, ganz weites Feld aufgeht, in dem halt auch Chancen liegen, auch business-wise so mal so dahingestellt. Weil ich glaube, das ist ein Kernthema, das uns begleiten wird. Ne? Wir haben vorhin so Entkopplung, Kopf und Herz und Physis. So, das wird uns immer begleiten. Es begleitet uns schon immer. Das ist immer ein Thema, dass Menschen irgendwann durch Schmerz häufig, Rückenschmerz, was auch immer, merken, oh fuck, jetzt muss ich mich mal anfangen zu bewegen, da ist doch irgendwas, jetzt melde ich mich mal im Fitnessstudio an, gehe nicht hin und na, ich habe zumindest meinen Gedanken dazu gelassen, wie ich mich da irgendwie jetzt verändern kann.
Das Fitnessstudio ist so günstig, dass es sich lohnt, nicht hinzugehen.
So, ja, also ich glaube, dass da ganz, ganz viel drinsteckt, aber am Ende, wie gesagt, ist meine Antwort darauf, Verbindung zu Menschen, die diese Komplexität erkennen und die mich da führen. Auch da wieder super schwer, Differenzierung von dem, was kriege ich von außen, was und das halt zu erkennen, was ist da echt, was nicht, was führt mich jetzt dahin, wo ich hin möchte. Ich glaube, es ist eine Lebensaufgabe, ehrlich gesagt. Naja, im Prinzip am Ende bist du aufgerufen, dann selber die Wege zu suchen. Ich meine, und das ist ja in der Realität gar nicht so einfach. Ich meine, jetzt vor meinem aktuellen Job war ich ein halbes Jahr arbeitslos und war wirklich echt, also alter Schwede, so. Also da wurde es echt eng. Und das halt im Prinzip, weil alle Wege halt nicht funktioniert haben. Also die klassischen Wege, ne? Weil also ich schon gemerkt habe, so halt auch so dieses, ey, selbst im CV, das, was ich abgebildet habe, und das sieht jetzt erstmal geil aus, und dann feuerst du den dahinter, können die Leute schon nichts mehr mit anfangen. So, und dann im Prinzip brauchst du halt Kontakt zu einzelnen Menschen. Ja, gut, find die mal. Weißt du, dann bist du bei diesem, ey, schreibst du auf LinkedIn dann jetzt CEO, keine Ahnung was an, und sagst, ey, lass mal virtuellen Kaffee trinken. Naja, klappt vermutlich jetzt nur bedingt gut so.